Auch zur Fußball-Europameisterschaft. König Fußball präsentiert von Betano.
König Fußball vor dem Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft. Ja, wir waren traurig, dass Deutschland rausgegangen ist, aber nein, jetzt sind wir es nicht mehr, sondern gehen voller Vorfreude in die Begegnung in Italien gegen Spanien, Dienstagabend, und England gegen Dänemark. Und das Ganze mit unserem Partner Betano, sprich, tolle Quoten sind garantiert. Aber mein kongenialer Partner, Colin Kleck, den ich ganz herzlich begrüße hier bei König Fußball, der hat mir vor Beginn der EM und euch allen ja gesagt, seit 30 Jahren ist die sicherste Wette auf Ausscheiden England setzen. Das ist noch nie in die Hose gegangen. Colin, erstmal herzlich willkommen dir, aber du zitterst langsam.
Ach du, ein bisschen Schwitzen gehört dazu, wenn man eine Wette platziert. Das macht doch Spaß. Es war bei der WM auch nicht anders. Die sind auch ins Halbfinale gekommen. Dann sind sie auf Kroatien gestoßen und dann war Endstation. Jetzt muss es Dänemark machen. Passt.
Ja, also für alle, die das erste Mal hier reinhören und sich fragen, Mensch, der klingt doch so, als wenn er großer Fan der englischen Nationalmannschaft wäre. Nein, das ist er nicht, denn er ist Nordire, aber lebt seit Jahren auch in Deutschland und Österreich und reist für uns, für Sport 1 überall rum, schnüffelt nach den besten Quoten und ist ein Fußball-Junkie, der warum England das nicht zutraut.
Die Geschichte spricht einfach dagegen. Die haben es noch nie geschafft. Irgendwann mal kommen die Nerven und die versagen, meistens gegen eine kleinere Mannschaft. Und Dänemark ist wie maßgeschneidert dafür. Auch wenn sie gegen Dänemark weiterkommen, schau mal, was im Finalspiel war. Da möchtest du auf diese italienische Mannschaft treffen?
Nee, will ich nicht. Also gefühlt ist ja Italien schon jetzt der Sieger der Herzen, aber irgendwie hat das Turnier uns ja auch gelehrt. Also die Franzosen haben auch nach dem 3-1 von Pogba gedacht, sie würden an der Champs-Élysées wieder die große Party machen können. Also da sind ja einige gestolpert, von denen man es so nicht erahnen konnte. Ja, Italien spielt einen echten Raketenfußball, aber die Engländer, also was man ihnen schon zugutehalten muss, Euphorie ist da, und zwar im XXL-Format.
Ja, das war schon immer der Fall. Meistens sind die dann in der Gruppenphase ausgeschieden, aber Euphorie war noch nie das Problem auf der Insel. Es hängt auch mit der maßlosen Selbstüberschätzung zusammen. Meistens endet das ganz böse. Aber Euphorie, das haben sie drauf, da hast du recht.
Wir wollen gleich über wichtige Themen aus beiden Spielen reden, aber jetzt versuchen wir mal die Euphorie bei uns, also die Emotionen, ein bisschen rauszunehmen. Wenn man auf England gegen Dänemark schaut, ne, das ist unser erstes Spiel, was wir hier besprechen wollen. Ja, die dänische Geschichte der EM ist bekannt, mit all den schlimmen Ereignissen mit Christian Eriksen, dem es ja Gott sei Dank wieder deutlich besser geht. Das hat für eine Euphorie gesorgt. England nach dem Sieg gegen Deutschland total euphorisiert. Klammern wir das mal ganz kurz aus, versuchen es. Ich weiß, kann man eigentlich nicht, aber wer stellt das bessere Team? Das ist doch eigentlich England.
Ja klar, vom Marktwert her ist es überhaupt kein Thema. Du redest von einem Land, Dänemark mit was, 5 Millionen Einwohner und England mit 60 Millionen. Natürlich passt das auf dem Papier überhaupt nicht zusammen. Aber du hast gesehen, wie Dänemark aufgetreten ist seit dem Vorfall mit Christian Eriksen. Also ich zähle noch auf die Dänen.
Ja, ich auch, aber wobei dieses Argument, wenn ich dir mal widersprechen darf, dass die nun mehr Einwohner haben, das halte ich ja für totalen Unsinn, muss man fast sagen, weil es kommt ja darauf an, wie viele spielen da gut Fußball, und wenn es danach geht, würde ja die Schweiz eigentlich nie irgendwie weit kommen können, oder eben auch Portugal ist kein Riesenland gewesen, Griechenland hat den Titel sogar geholt, also Masse ist ja nicht gleich Klasse, oder siehst du in England halt ein Füllhorn von tollen Spielern, die jetzt schon eben das Turnier prägen?
Nee, und du hast in dem Punkt natürlich recht. Das Paradebeispiel dafür war Island, was man mit 300.000 Einwohnern erreichen kann. Das hat sehr viele andere Nationen auf den Plan gerufen. Und ich denke, das hängt damit auch zusammen, dass man hier unter den letzten 8 Mannschaften 4 vermeintlich kleine gesehen hat.
Mhm. Nun haben wir ja mit Dänemark eine Mannschaft, die euphorisiert ist durch all die Ereignisse. Wir fangen mal mit den Engländern an. Also ich weiß, du bist nicht Fanclub-Vorsitzender, weil du halt sagst, eigentlich fliegen die immer raus. Und sie fliegen ja meistens auch raus, weil sie einen scheiß Torwart haben oder hatten. Sagen wir mal so, das war oft eine Bank für alle, die gegen England getippt haben. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, wer Jordan Pickford, der nun wirklich international kein großer Name eigentlich ist vor diesem Turnier, denn er hat Champions-League-Erfahrung doch sehr überschaubar, der unterschätzt den nach wie vor ja kein einziges Gegentor.
Tatsächlich, und es ist nicht so, als ob er gar nichts zu tun hatte. Der war nicht gerade arbeitslos. Unter den letzten 4 Mannschaften ist er der Torhüter mit den meisten Paraden. 9 Stück bisher. Also da hat was. Aber es hat mich auf eine Idee gebracht, Hadi. Wir müssen nachher auf die Webseite von UEFA gehen und das Regelwerk herunterladen. Weil es kann einfach nicht zulässig sein, dass England einen guten Keeper aufstellen darf. Irgendwo im Kleingedruckten ist das bestimmt verboten. Wir müssen nur den richtigen Absatz finden und schon haben wir das Problem gelöst.
Genau, also Fish and Chips, die Queen und schlechte Torhüter gehören ja auch zusammen. Und bei Jordan Pickford ist es ja wirklich so, also wenn man den jetzt spielen sieht, für mich ist so die Parade aus dem Deutschlandspiel, wo er, glaube ich, von Havertz, das war irgendwie kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit, diesen Knallschuss da auch entschärft hat. Da habe ich spätestens gedacht, boah, das ist aber echt gut. Aber nochmal, du kennst ja alle englischen Mannschaften. Der spielt ja bei keinem Top-Team, das muss man auch deutlich sagen.
Ja, Everton ist nicht gerade, sagen wir mal so, die werden die Champions League nicht in absehbarer Zeit gewinnen. Ich denke, du hast sogar mehr Everton-Spiele gesehen als ich. Also es ist eine Mannschaft, die ich nicht unbedingt auf dem Schirm habe. Die dümpeln da immer im Mittelfeld herum und die hatten eine Glanzzeit in den 80er Jahren, als ich in England war. Damals waren sie schon eine Macht, aber mittlerweile, nee, überhaupt nicht.
Also wir ordnen das mal ein, der spielt bei Everton, die sind auf Platz 10 in der Premier League, auch weil alle anderen davor, also Man City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Leicester, West Ham, Tottenham, Arsenal und auch Leeds, die haben alle keinen englischen Torwart, also setzen auf ausländische Fachkräfte, die das ja auch sehr ordentlich machen, aber ich stelle mal die steile These auf, auch nach den Erkenntnissen, die man bei dieser Europameisterschaft und in den letzten Jahren ja mit Jordan Pickford gewinnen konnte, ich halte den für einen der Top 10 Torhüter Europas. Oder ist das Quatsch?
Zähl mal die üblichen Verdächtigen auf. Das Neue ist immer noch da. Donnarumma, Simon, Schmeichel. Danach gibt es nicht mehr so viele, die... Ich gebe es ungern zu, aber der Typ hat was drauf.
Ja, aber warum hat den denn keiner gekauft bislang? Also ich meine, die Engländer haben Geld ohne Ende. Da ist ein englischer Torwart, der kann ja nun nicht ein Vermögen kosten, wenn er bei Everton spielt. Aber keiner langt seit Jahren zu, verstehe ich nicht.
Ja, früher hast du normalerweise Geld mitgeben müssen, wenn du einen englischen Torhüter loswerden wolltest. Ich verstehe es auch nicht. Ich meine, seine Statistik ist wirklich gut. Und auch wenn er vom Punkt halten muss, der hat 21 Elfmeter bisher gehabt und ein Drittel davon hat er tatsächlich gehalten.
Ja, das ist großartig. Und ich meine, auch Elfmeterschießen ist ja so das Trauma schlechthin für den englischen Fußball. Also mittlerweile glaube ich nicht, dass die Engländer sagen würden, oh nein, Elfmeterschießen gegen Dänemark, wenn es denn so kommen sollte, das bringt uns jetzt hier aus dem Turnier. Ich traue denen alles zu. Ich finde wirklich, die Mannschaft hat sich ganz klar gesteigert und spätestens seit dem Deutschlandturnier kommen die zwei besten Faktoren im Fußball zusammen. Eine geile Mannschaft und eine Riesen-Euphorie. Das entscheidet für mich Turniere.
Trotzdem kickt die Dänemark raus. Ich bleib dabei, Harry. Sorry, du wirst mich nie überzeugen.
Gut, ich merke schon. Dann werde ich jetzt CEO, Fanclub-Vorsitzender der Dänen. Und zwar nicht nur, weil sie halt diese sehr menschliche Geschichte in diesem Turnier irgendwie geschafft haben, so hinzuzaubern, dass halt tatsächlich auch dieses Land A im Turnier blieb und irgendwie die ganze Nation natürlich noch enger zusammengerückt ist. Dann liefer mir doch mal Argumente. Warum gewinnt Dänemark dieses Spiel und wen schätzt du ganz besonders?
Die haben überhaupt nichts falsch gemacht bisher und die schießen sehr viele Tore. Das ist eine ganz schöne Bedrohung nach vorne. Diese englische Abwehr ist noch nicht geprüft worden. Die Mannschaften, gegen die sie bisher gespielt haben, waren nicht gerade Raketen im offensiven Sinn. Auch Deutschland hat da nicht viel zustande gebracht. Die Ukraine hat nichts. Die haben überhaupt kein Gegentor kassiert, weil sie nicht auf einen großen Gegner getroffen sind. Aber Dänemark hat bis auf das erste Spiel, und das müssen wir sowieso ausklammern wegen des Vorfalls mit Eriksen, aber in jedem anderen Spiel haben sie mehrfach getroffen. Und jetzt kommt die erste Prüfung.
Ja, und das, also ich finde das ein bisschen abschätzig. Also nimm doch nochmal mit, gegen wen hat England alles gespielt? Also Vorrunde, okay, das war jetzt überschaubar vom Schwierigkeitsgrad, aber also die deutsche Mannschaft jetzt als kein schwieriger Gegner einzustufen, sind wir so schlecht europaweit?
In dem Spiel leider, also normalerweise nicht, normalerweise zittern sie über Deutschland, das ist der Albtraum schlechthin auf der Insel, aber nach vorne ging nicht viel in dem Spiel, das war 90 Minuten, ich werde das Spiel in der Wiederholung nicht anschauen, du etwa?
Nein, natürlich nicht. Das war einfach auch grausam. Und also als ich das Spiel hier Belgien gegen Italien gesehen habe, da habe ich gedacht, boah, Gott sei Dank ist uns das erspart geblieben, weil also da hätte es nicht 2-0 ja. am Ende nur für den Gegner ausgegangen, sondern deutlich mehr hätte es da auf die Ohren gegeben. Also alles ein bisschen schwierig. Siehst du denn, also bei den Dänen, ich meine, gehen wir mal das Personal durch. Bei den Engländern kennt man gefühlt die halbe Mannschaft. Christian Eriksen war ja einer der größten Stars der Dänen. Wer ist denn noch dabei, wo du sagst, Hut ab?
Ja, ich meine, Delaney kennen wir vom BVB. Über Pierre-Emile Højbjerg haben wir auch mehrmals gesprochen in den letzten Wochen. Aber da hat sich noch einer ins Rampenlicht gespielt in letzter Zeit. Von meiner Lieblingsmannschaft, Atalanta natürlich. Das ist der dänische Robin Gosens. Der heißt Joachim Mehle. Das ist so ein typischer Atalanta-Einkauf gewesen. Die holen immer wieder Spieler, die eher unter dem Radar fliegen, die kosten nicht viel, aber die haben das Potenzial, sich gut ins Atalanta-System reinzupassen, wo sie sich weiterentwickeln. Und genauso ist es hier passiert mit Joachim Mehle. Ein bisschen ähnlich wie Gosens, der ist über die holländische Liga nach Atalanta gekommen. Mehle hat es über die belgische Liga gemacht. Und der passt absolut rein bei Atalanta, so offensiv eingestellt, wie er ist. Der hat schon zweimal getroffen bei der EM und der hat diese Außenristflanke auf Dolberg fürs 2-0 gegen die Tschechei gesehen. Das war ein absoluter Leckerbiss. Also das ist eine, der hat bisher noch nicht die ganz, ganz große Rolle bei Atalanta gespielt. Der hat bisher nur 20 Spiele oder so bestritten. Aber nach der EM wird sein Marktwert sicherlich nicht sinken nach dieser Leistung. Mal schauen, ob er da überhaupt bleibt bei Atalanta oder ob Gasperini genau hingeschaut hat und jetzt denkt, du bist nächste Saison gesetzt.
Ja, die Top-Werte sind unbestritten von ihm. Ansonsten glaube ich ja, also ich habe auch in der Redaktion hier oft jetzt mit Kollegen gesprochen und mich hat ja wirklich diese Begeisterung, wie sie die Schweizer auch hatten, wie sie die Dänen haben und wie sie die Italiener haben, wo man irgendwie spürt, jede Faser in den Körpern der jeweiligen Nationalspieler, die glüht förmlich dafür, für so ein Spiel auf den Rasen laufen zu dürfen. Das ist ja dann auch so ein bisschen der Gegensatz, also nichts gegen Werner und Sané und Groß und all die guten Spieler, die wir haben, aber genau das fehlt mir immer. Das kann dann nur Körpersprache sein, aber ich glaube, als Fußballfan hat man halt genau die Leidenschaft und auch die Hoffnung, dass der Spieler, der da auf den Rasen läuft, dass der sich komplett zerreißt. Wenn man das mal bei den Dänen sieht, siehst du, sagen wir mal so, in der Rangliste der euphorischsten Teams, sind sie da von den vier Mannschaften, die wir noch drin haben, die Tabellenführer sind?
Ich würde sagen, Dänemark auf Platz 1, Italien auf Platz 2 in der Tabelle, das stimmt schon. Und die Statistik belegt auch, was du da sagst, als stellvertretend dafür Joachim Mehle wieder. Ich meine, der hat alle Spiele absolviert über die volle Länge, der hat zweimal getroffen, der hat eine Vorlage geliefert, er hat die meisten Kilometer von allen Spielen abgespült, er hat die meisten Dribblings gemacht, seine Passquote ist immens hoch bei 84% bei einem Verteidiger. Ich meine, genau die Einstellung will man auf dem Feld sehen.
Ich möchte mich jetzt übrigens mit dir streiten und ich sage dir jetzt auch genau warum. Ich habe jetzt gerade nochmal alle Spiele angeguckt, also jetzt hier von den Resultaten. Gehen wir es mal durch. Bei den Dänen 0-1 Niederlage gegen Finnland. Okay, die Umstände sind bekannt, kann passieren. Dann gegen den Weltranglisten Ersten Belgien, immer noch geschockt durch die Umstände mit Eriksen, 1-2 verloren. So, aber ab dann kam ja irgendwie der normale Fußball bei denen wieder rein. 4-1 Russland weggekegelt, Achtelfinale 4-0 gegen Wales und dann eben im Viertelfinale ein 2-1 gegen Tschechien. Das finde ich, zeugt aber auch davon, dass man jetzt auch nicht nur sagen kann, das waren alles Fallobstkandidaten. Und noch schlimmer, und da wird es ja der Streit bei mir erst richtig, ist bei deinen Engländern, die du hier irgendwie so schlecht redest. Also wenn wir es da mal durchgehen, England hat das erste Spiel gegen den Vize-Weltmeister 1-0 gewonnen. Das war Kroatien. Zweites Spiel, dann 0-0 im Emotionsgipfel gegen Schottland. Und dann haben sie das letzte Spiel halt 1-0 gegen Tschechien, die ja auch immerhin im Viertelfinale standen, gewonnen. Achtelfinale, wissen wir, 2-0 gegen Deutschland. Und jetzt ein klarer 4-0 Erfolg gegen Ukraine. Ich finde es einfach Quatsch zu sagen, die haben nur gegen Müllmannschaften gespielt.
Ja, Müllmannschaften habe ich nicht gesagt.
Ja, du hast gesagt, die Abwehr wurde noch nicht erprobt und keine Mannschaft hatte die Klasse, die irgendwie, also ich meine, die haben gegen den Weltmeister 2014, gegen den Vize-Weltmeister, gegen den Erzrivalen gespielt. Also so schlecht fand ich jetzt oder so günstig die Auslosung nur auch nicht für die.
Ja, aber deutlich besser als auf der anderen Seite des Turnierbaums. Willst du dich durch Italien, Spanien, Belgien kämpfen oder lieber das, was die Engländer gehabt haben?
Ja, das stimmt, aber auch die, also die, wer hat es denn schwerer gehabt in deinen Augen? Die Dänen mit den Gegnern, die wir gerade genannt haben, oder die Engländer?
Ziemlich gleich auf, würde ich sagen. Da gebe ich dir fast recht. Ja,
ja gut, aber dann ist es ja eigentlich so, deine These wäre ja, auf der Seite haben die sich beide, sagen wir mal, ein bisschen durchmogeln können gegen überschaubare Gegner und schwuppdiwupp stehen die im Halbfinale. Ich finde, du machst es dir da zu leicht.
Nee, die haben sich auch gesteigert in den K.O.-Spielen haben sie sich gesteigert. Die Gruppenphase war wirklich grottenschlecht. Da streite ich gerne mit dir. Ich meine, wenn Schottland der Maßstab sein sollte, dann gute Nacht. Kroatien ist auch nicht mehr das, was die mal waren. Die sind auch nach Hause gegangen. Tschechien lasse ich gelten, ja, das ist wirklich eine sehr solide Truppe.
Ja, und die Ukraine, gut, 4-0. Also ich meine nochmal, die haben ja auch nicht durch den Freilos das Viertelfinale erreicht. Ja, da war schon ein bisschen Dusel dabei, aber das war, fand ich, schon eine Machtdemonstration. Da bestand ja zu keiner Sekunde die Gefahr, dass England rausfliegt.
Langsam. Das, was Bastian Schweinsteiger in der Halbzeitpause gesagt hat, fand ich, war eine sehr gute Zusammenfassung. Er hat gesagt, wenn England nicht das 2-0 schießt, dann geht das Spiel garantiert 1-1 aus. Ich habe das genauso gesehen. Es gab diese Druckphase zum Ende der ersten Halbzeit hin, wo die Engländer richtig unter Druck geraten sind. Aber blöderweise aus ukrainischer Sicht, die haben am Anfang der zweiten Halbzeit genau den gleichen Fehler gemacht, den sie am Anfang der ersten Halbzeit gemacht haben. Haben ein schnelles Gegentor kassiert und dann war das Spiel schon gelaufen. Dann war es nur noch eine Frage der Höhe.
Okay, wir kommen gleich ja zu den Quoten aus diesem Spiel. Aber vorher von dir vielleicht die Einschätzung der Heimvorteil. Also das 4-0 war jetzt in Rom, ansonsten haben die immer zu Hause im Wembley-Stadion gespielt. Und ich glaube, jetzt sind ja auch alle Spiele im Wembley-Stadion, ne? Beide Halbfinals und auch das Finale, richtig?
Ja, genau. Jetzt kommt der ganz große Heimvorteil zur Geltung. Die Frage ist das ein Vorteil oder ist der Druck dann so hoch, dass es zum Nachteil wird? Das haben wir auch gesehen in der Vergangenheit. Aber normalerweise, ja, hast recht, das sollte ein sehr, sehr großer Vorteil sein.
Ja, es ist einfach eine große Emotionsparty und leider dürfen auch nicht so wahnsinnig viele Dänen dahin kommen. Beim Deutschlandspiel war es ja so, dass 2000 noch die in London wohnten. Ich tippe mal nicht, dass ganz so viele zigtausende in und um London wohnen, die ihre Heimat in Dänemark haben. Und es sind ja jetzt, glaube ich, 60.000 Fans. Also 45 waren es ja gegen Deutschland. 60.000 in Wembley bei der Euphorie, das ist schon, finde ich, wirklich ein halbes Tor Vorsprung, salopp gesagt. Ja.
Wenn sie in Führung gehen, definitiv. Und dann gibt's kein Halten mehr. Euphorie ohne Ende. Aber stell dir vor, Dänemark geht in Führung und es steht nach 60, 70 Minuten 1-0 für Dänemark. Die Stimmung kann sehr schnell kippen in England.
Das stimmt. Also, dann gucken wir mal auf die Quoten. Wer ist denn Favorit bei unserem Partner und natürlich eben auch bei allen, die Lust haben zu wetten?
Ja, auch da sieht man den ganz großen Heimvorteil. Natürlich ist England hier stark favorisiert. Für den Sieg gibt es die Quote 1,72 und Dänemark ist da ein ganz starker Außenseiter mit 5,45. Und sogar für das Unentschieden gibt es ein 3,85. Also das ist schon sehr deutlich.
Wir kommen ja später auch noch zu den Turnierwetten. Das wird dann bei der Quote der Woche der Fall sein. Beim letzten Mal, also vor der letzten Runde, weiß ich, hast du mir gesagt, England ist Favorit auch auf den Turniersieg. Ist das immer noch so oder hat Italien jetzt Platz 1?
Nee, das ist definitiv England jetzt mit 2,6, Italien dicht dahinter mit 3,1. Ich meine, es ist genau wie du vorher angesprochen hast, die haben die letzten beiden Spiele zu Hause und die haben jede Menge Fans und Auswärtsfans wird es kaum geben. Also das muss man ausnutzen.
England gegen Dänemark. Du hast uns eben die Favoritenquoten schon gegeben. Ist sonst irgendwas dir aufgefallen, wo du sagst, ja, das lohnt sich, da sollte man eine kleine Schubkarre voller Geld draufpacken?
Ja, also zwei, drei Wetten sind mir schon ins Auge gesprungen. Was ich auf jeden Fall mitnehme, traditionsgemäß, Dänemark kommt weiter, weil die Quote so hoch ist, 3,3, die lohnt sich auf jeden Fall. Und zwei andere Wetten, Da bin ich im Überlegen. Erstens, dass mehr als 2,5 Tore fallen. Klingt ein bisschen komisch. Die Engländer haben überhaupt kein Gegentor kassiert, wie du angemerkt hast. Aber ich denke, die haben ein bisschen Selbstvertrauen getankt in den letzten beiden Spielen, wo sie 6-mal getroffen haben. Die werden offensiver auftreten. Den Heimvorteil hast du angesprochen, die vielen Fans. Und Dänemark auf der anderen Seite, die treffen auch sehr oft. Im Spiel gegen die Tschechei waren es 3 Tore, gegen Wales 4, gegen Russland 5, gegen Belgien 3. Also die sind immer gut für ein Tor. Also die Quote, dass es mindestens 3 Treffer gibt, die liegt bei 2,35 und die lächelt mich an. Aber genauso gut könnte man dann auch die Wette spielen, beide Teams treffen, die ist fast genauso hoch, 2,28.
Gibt es eigentlich immer noch die Wette, England fliegt raus, also die Gegen-England-Wette, das war ja deine Lieblingswette, die du uns beim letzten Mal hier reingesungen hast?
Ja, das ist genau die gleiche Quote. Wenn Dänemark hier weiterkommt, bekommst du 3,3. In dem Fall würde England rausfliegen.
Ja, okay, gut. Also dann gibt es auch noch Torschützen oder irgendwas, was wir da mitnehmen sollen, oder können wir zum zweiten Halbfinale kommen?
Nee, schauen wir uns diesen anderen Leckerbiss an.
Ja, Italien gegen Spanien. Also das ist wirklich ein Leckerbissen. Zwei große Fußballnationen. Italien für mich ja der klare Favorit. Und trotzdem, ich würde gern mehr wissen über die spanische Mannschaft. Dazu kommen wir gleich. Fangen wir mal mit den Italienern an. In der Vorbereitung irgendwie habe ich auch gedacht, sind das vielleicht die besten Italiener aller Zeiten? Und ich meine, das sagt man zu einer Mannschaft, die bei der letzten WM ja nicht qualifiziert war. Klingt skurril, aber gehst du da mit?
Es ist schwer, nicht in die Richtung zu denken mittlerweile. Ich habe fast aufgehört mitzuzählen, wie lange es ist, seitdem sie ein Spiel verloren haben. Da kam auch die Statistik auf, weil sie alle Qualifikationsspiele gewonnen haben und jetzt auch alle Turnierspiele. Das sind 15 EM-Siege hintereinander. Das hat es noch nie gegeben. Also die Superlativen, die gehen uns langsam aus.
Ja, also ich glaube 101 Torschüsse hat das Team bei dieser Europameisterschaft schon gemacht, also damit auch eigentlich die torgefährlichste Nation. Das Komische ist ja, italienischer Fußball stand ja eigentlich für den berühmten Betonanrühren. Das hat sich geändert, das hast du mir vor der EM schon mal in der Theorie erklärt. Bist du in der Praxis auch zufrieden und siehst da wirklich einen völlig neuen und gefährlicheren Spielstil?
Ja, ich habe da irgendwann mal während der Qualifikation habe ich eine Schlagzeile wahrgenommen, so Mancini markiert das Ende des Catenaccio-Zeitalters, und er hat es tatsächlich gemacht anscheinend. Es fühlt sich immer noch ein bisschen komisch an, dass Italien derart offensiv spielt, aber nach diesem Tiefpunkt 2018, den du angesprochen hast, ohne WM-Teilnahme, er hat das System komplett umgekrempelt. Und was auch auffällig ist bei ihm, ist die Priorität, die er den Spielern mitgibt. Nach der Taktikbesprechung sagt er immer den gleichen Satz: Am wichtigsten ist, dass ihr Spaß habt. Und Spaß, das ist ein Wort, das ich bei vergangenen Turnieren nicht unbedingt mit Italien verbunden habe. Mittlerweile macht es tatsächlich Spaß, diese Mannschaft anzuschauen. Bis auf eins muss ich sagen, es gibt eine Ausnahme, und das ist das beschissene Zeitschinden zum Schluss. Das haben sie immer noch nicht abgestellt. Das macht sie wiederum unsympathisch.
Ja, diese Immobilie-Szene, also für alle, die es nicht mitgesehen haben, das war vor dem Tor, vermeintliches Foul, macht den sterbenden Schwan, bleibt liegen, Treffer fällt und er läuft zum Torschützen und hüpft wie ein junges Reh. Ja. Das hat viele zu Recht aufgeregt, finde ich auch, und ist eigentlich unnötig, das haben die Italiener nicht nötig, aber das ist ja schon wirklich fast beleidigend, was ich jetzt sage, aber man hat manchmal den Eindruck, es liegt in der DNA, also das gibt's auch nicht. Die haben es doch wirklich nicht nötig, so einen Quatsch noch weiterzumachen. Früher war das ja fast normal, jetzt hat es mich wirklich geärgert.
Ja, das ist absolut unwürdig, weil bei so einer geilen Mannschaft brauchst du das überhaupt nicht machen. Ich kann es verstehen, wenn du eine schlechtere Mannschaft hast, aber nicht bei dieser Bombentruppe. Und es war wirklich interessant, wie gut sie mit Belgien klargekommen sind. Das war eigentlich die erste ernsthafte Prüfung bei diesem Turnier, und sie haben sie ziemlich locker bestanden.
Und sie waren wirklich auch als Mannschaft einfach so in diesem Turnier präsent. Also auch da gibt's ja die Geschichte über Mancini, hat selber den größten Erfolg, das war ja die WM, und er, glaube ich, hat ja keine Minute gespielt, ne? So war das doch irgendwie, richtig?
Ja, genau. Ja.
Genau. So, und da hat er sich so geärgert quasi, dass eben Spieler nicht dabei waren, dass er ja schon in der Vorrunde alle bis auf den dritten Torhüter hat spielen lassen. Auch das erzeugt natürlich Gemeinschaftssinn und ist ein kleines Geheimnis von Italiens Mastermind Mancini. Irgendwie für alle die den nicht mehr aktiv als Fußballer erlebt haben, was ist das für ein Typ gewesen und was hat er auch als Trainer vorher richtig gemacht, schon bevor er Nationaltrainer wurde?
Licht und Schatten, muss man fast sagen. Ich meine, der hat schon Titel geholt, der hat schon Erfolg bisher, bevor der die Nationalmannschaft übernommen hat. Der hat Titel mit Inter gewonnen, der hat Titel mit Man City gewonnen. Da ist immer so ein fader Beigeschmack dabei, weil als er die Titel mit Inter gewonnen hat, da hat Juve in der Serie B gespielt. Da haben sie, wie sie das immer wieder machen, irgendwelche dubiose Ideen ausgedacht und wurden dafür bestraft. Und bei Man City, wenn du eine Milliarde in eine Mannschaft reinpumpst, dann kannst du auch ein bisschen Erfolg erwarten. Aber trotzdem, er hat Titel mit beiden Mannschaften geholt. Auf der anderen Seite, es hat auch Phasen gegeben, wo er wirklich wenig zustande gebracht hat. Der war bei Galatasaray, da hat es nicht geklappt. Und insbesondere eine Saison bei Zenit in St. Petersburg, das war eine richtig schlechte Saison. Und Zenit ist die Mannschaft in Russland mit den meisten Ressourcen, aber Mancini hat da sehr wenig draus gemacht in der Saison. Aber er passt zur Nationalmannschaft wie die Faust aufs Auge. Du hast die Statistik vorher aufgezählt, der macht einfach nichts falsch.
Nee, und er ist für viele ja der schönste Trainer, der noch im Turnier ist. Also das muss man ja auch mal sagen. Und eben dadurch auch sehr erfolgreich, dass er jetzt mit so viel Rückenwind halt auch durch die Fans, durch dieses Turnier getragen wird. Wir haben nach der letzten Ausgabe, und da hast du, glaube ich, auch schon mal das Wort Catenaccio mit in den Mund genommen, viele jüngere Zuhörer unseres kleinen, aber kuscheligen Podcasts kennen den Begriff vielleicht gar nicht mehr. Wofür stand Italien mit diesem Wort jahrelang im Fußball?
Oh, sei froh, wenn du den Begriff nicht kennst. Das war das Grauenhafteste, was man in Fußball erlebt hat. Man geht 1-0 in Führung und man parkt den Mannschaftsbus vor dem Tor und dann passiert überhaupt nichts mehr im Spiel.
Ja, aber das ist ja nach wie vor der Fall, dass sie zwar nicht den Mannschaftsbus parken, aber hinten immer noch so stabil sind, obwohl sie offensiv deutlich besser geworden sind. Gibt es auch da Fakten, die das Ganze belegen?
Die können es wahrscheinlich einfach nicht lassen. Es machte einem Italiener Spaß zu verteidigen. Aber das Offensivfeuerwerk ist jetzt hinzugekommen und das Gesamtpaket sieht fast unschlagbar aus. Ich glaube, Italien holt den Titel.
Gut, so wäre ja eine Diskussion langweilig, wenn ich nicht auch mal eine andere Meinung vertreten würde. Und die geht jetzt, und damit sind wir bei den Spaniern, für die spanische Mannschaft. Auch da gucken wir nochmal so im Schnelldurchlauf auf das, was haben die denn in diesem Turnier bislang geleistet. Also der Anfang ein 0-0 gegen Schweden. Naja, zweites Spiel war dann ein 1-1 gegen Polen. Die sind ja mit Pauken und Trompeten trotz Lewandowski rausgeflogen. Dann allerdings, entscheidendes Spiel in der Gruppenphase, 5-0 gegen die Slowakei. Nächstes Spiel, 5-3 gegen den damaligen, ja, oder immer noch Vize-Weltmeister Kroatien. So, und dann jetzt im Viertelfinale wieder ein kleiner Rückschlag, denn gegen die vermeintlich kleine Schweiz in Überzahl lange irgendwie so durchgewurschtelt, stand es 1-1 und dann sind sie im Elfmeterschießen weitergekommen. Ich kenne immer noch nicht das wahre Gesicht dieser Mannschaft. Anfang war scheiße, dann war es super und gegen die Schweiz war maximal solide. Was trauen wir denen zu?
Eine verdammt gute Frage. Das ist diese Ketchup-Mannschaft, die wir beim letzten Mal besprochen haben. Ich weiß immer noch nicht, wo sie richtig stehen. Das Spiel gegen die Schweiz würde ich ausklammern, weil die Schweiz war wirklich unheimlich stark in diesem Turnier. Das Spiel gegen Frankreich haben wir ausführlich schon besprochen. Also es hat mich nicht überrascht, dass die auch wieder gegen Spanien, auch mit einem Mann weniger, so richtig gut gespielt haben. Das würde ich ausklammern. Die Gruppenphase war und dann es sieht beeindruckend aus, dass sie in zwei Spielen 10-mal getroffen haben, klar, aber auch da eine kleine Fußnotiz, das Spiel gegen die Slowakei, da hat es zwei Eigentore gegeben, insbesondere das Eigentor des Jahrhunderts von dem, wie heißt er, Dubravka, der Torhüter, der hat so ein Eigentor geschossen, das hat mich fast an, wie hat er geheißen? Energie Cottbus damals, Slapstick pur.
Ja, das war wirklich Slapstick-Spur. Und für alle, die jetzt vor ungefähr 20 Sekunden sich gefragt haben, was war das denn gerade für ein schönes Geräusch, was ich gehört habe, kannst du mir nochmal dein Geräusch machen zur Leistung der Vorrundenmannschaft von Spanien? Wie war das? Sehr schön. Allen, denen jetzt nicht schlecht ist, die hören hoffentlich deine Prognose und auch deine Quoten für dieses Spiel, weil auch die Buchmacher haben ja immer eine Meinung vor so einem Spiel. Lautet die Italien und sonst nichts oder ist das für die doch ein Duell auf Augenhöhe?
Die sind sich auch nicht so sicher. Und wahrscheinlich, weil es so schwer ist, Spanien einzuschätzen, trumpfen sie auf oder tauchen sie überhaupt nicht auf. Für den Sieg Italien gibt es die Quote 2,55, für Spanien gibt es 3,1. Also das ist relativ ausgeglichen. Und ich denke, Italien wird hier weiterkommen. Das ist eine Wette, die ich auf jeden Fall spielen würde. Da gibt es die Quote 1,75. Dass Spanien weiterkommt, da gibt es die Quote 2,0.
Genau, ist das dann wichtig, wenn ich die unterbrechen darf, nach 90 Minuten oder völlig Wurst? Hauptsache, sie kommen weiter.
Egal wie.
Okay, gut. Ja, erzähl weiter.
Aber das sind zwei andere Wetten, würde ich lieber spielen, weil ich weiß nicht, wer das Spiel an sich gewinnen würde. Nämlich, ich habe die Eckballstatistik von Italien angeschaut und da gibt es eine schöne Quote, 1,85, dass Italien mindestens 4 Eckbälle gewinnt in 90 Minuten. Und wenn du die bisherigen Spiele angeschaut hast, die haben 5 gegen Belgien gehabt, 4 gegen Österreich, 7 gegen Wales, 8 gegen die Türkei und nur gegen die Schweiz hat es nicht geklappt. Da haben sie nur 3 gehabt. Aber die würde ich schon mal mitnehmen. Das ist eine schöne Wette, die man 90 Minuten lang genießen kann. Bei jedem Angriff kannst du den Fernseher anschreien, Kicks raus, du Depp, ich brauche noch 2 Eckbälle für meine Wette.
Okay, gut, da kann man sich aufregen, das ist immer gut in diesen Zeiten, wenn man emotional trotz Ausscheiden von Deutschland noch vor dem Fernseher gefesselt ist. Reden wir noch ganz kurz über Harry Kane. Er ist auch so ein bisschen der Ketchup-Typ, da ging nichts. Jetzt geht eine ganze Menge. Wird er doch, nachdem er ja schon Torschützenkönig bei der WM war, das vergisst man ja so leicht, weil wir irgendwie in Russland ja auch nach der Vorrunde fast keinen Bock mehr hatten, das Turnier richtig zu verfolgen. Wird er für dich Torschützenkönig der EM?
Schwer einzuschätzen. Jetzt ist er anscheinend, der hat einen Lauf jetzt, wo er zweimal getroffen hat. Gegen Ukraine, okay. Ob er das gegen Dänemark schafft, weiß ich nicht. Aber die Möglichkeit ist da. Sagen wir mal so, abgesehen von ihm und Raheem Sterling, wird es wohl keinen Spieler mehr im Turnier, der Patrick Schick und Ronaldo einholen kann. Aber eins hatte ich noch vergessen beim Thema Italien-Spanien, Harry, deine Meinung würde mich interessieren. Ich habe da eine Wette gefunden, welche Mannschaft erzielt die meisten Treffer im ganzen Turnier? Und da gibt es eigentlich nur 2 Kandidaten, Spanien oder Italien. Spanien hat schon 12-mal getroffen, Italien 11-mal. Aber die Quoten sind sehr unterschiedlich. Die Quote, dass Spanien die meisten Treffer im Turnier erzielt, liegt bei 1,7 und bei Italien 2,6. Die muss man fast nehmen, oder?
Ja, die muss man auf jeden Fall nehmen. Besonders, weil also wir uns ja beide fast einig waren, dass Italien halt noch 2 Spiele Chance hat, irgendwie die meisten Tore zu erzielen, weil sie weiterkommen. Zumindest ist ja das so ein bisschen die Favoritenrolle, die sie jetzt innehaben. Also die Quote finde ich wirklich, das ist mit die beste, die ich heute gehört habe.
2,6.
Da würde ich tatsächlich ein paar Euro drauf riskieren, weil da kann man ja nicht viel falsch machen. Da reicht ja schon, sagen wir mal, 2, 3 Hütten vielleicht im Halbfinale. Finalspiele gehen meistens eh mit wenigen Toren zu Ende, selbst wenn sie ausscheiden würden, aber die scheiden nicht aus. Also was ist dein Finale ist doch, wenn ich jetzt das so zusammenfassen kann. Gleich kommen wir übrigens zu einer Sensationsquote bei der Quote der Woche. Also gleich kommt das große Highlight am Ende. Aber wenn ich das bei dir richtig verstanden habe, ist dein Finale Italien gegen Dänemark.
Ja, genau. Und deine Wahl?
Ja, meins ist, also Herz würde auch sagen, Italien gegen Dänemark, stimmungsvoller kann es nicht sein. Aber ich glaube, dass es Italien gegen England sein wird und dass England tatsächlich im Wembley-Stadion am Ende jetzt Europameister wird.
Und damit ist die Zusammenarbeit beendet, Harry. Tschüss.
Ja, ja, aber eben, weil der Heimvorteil da ist. Ne? Das war ja eigentlich eine EM, wo es hieß, keiner hat einen Heimvorteil. Ist totaler Quatsch. Wenn England das hier durchzieht, hatten die natürlich von allen Spielen nur eins nicht vor der heimischen Kulisse austragen müssen. Das wäre ein Riesenvorteil dann gewesen. Soweit ist es noch nicht. Wir hören uns ja auch vor dem Finale. Aber also ich glaube, das kann noch ein entscheidender Faktor werden bei diesen letzten 2 Partien. Egal, jetzt gucken wir auf die Quote der Woche.
Die Betano-Quote der Woche.
Überschrift für dieses Quotenfestival von unserem Partner Betano ist: Nach der EM ist vor der WM. Bleiben wir erstmal bei der EM. Die ewig junge Frage ist ja, wer gewinnt das Turnier? Also, wer sind die Turnierfavoriten und auf welche Mannschaft gäbe es am meisten Geld? Also, ich glaube, du hast ja vorhin schon mal angedeutet, England ist nach wie vor Topfavorit.
Ja, denn das Thema Heimvorteil haben wir jetzt ausführlich besprochen. Und wenn England diesmal nicht gewinnt, dann wann? So einen riesen Vorteil werden sie nie wieder haben. Die ganzen Fans im Stadion und fast gar keine Auswärtsfans. Wenn es dann nicht klappt, dann nie. Und deswegen sind sie auch hochfavorisiert. Für den Sieg für England bietet Betano 2,6 an. Und die nächstbeste Quote gibt es auf Italien. Da bietet Betano 3,1 an. Und das ist die, die ich mitnehmen würde. Siehst du das auch so?
Naja, ich habe mich ja jetzt schon festgelegt, dass ich eher glaube, am Ende gewinnt England. Aber am liebsten würde ich ja auf die Dänen setzen. Da gibt es wahrscheinlich auch am meisten Geld.
Richtig. Die sind natürlich die Außenseite unter den letzten vier, da gibt es die Quote 10,0. Und dazwischen kommt Spanien, da bietet Betano 4,0 an.
Also es sind natürlich alles schöne Quoten. Trotzdem bei Spanien hätte ich fast gedacht, gibt es ein bisschen mehr. Aber man traut denen doch eine Menge zu. Bei Dänemark ist natürlich super. Stell dir mal vor, du setzt einen Zehner ein, kriegst 100 Euro mit den Dänen. Oder also das wäre schon. Und nochmal, auch für die Dänen, das ist ja eine Gemengelage, die so ärgerlich begann, die jetzt aber ja kaum schöner sein könnte. Klar, ihm fehlt sportlich Eriksen. Das Gute ist aber, ihm geht es gut. Es gab jetzt ja auch die Tage so ein Foto, wo er mit einem Fan irgendwie am Strand war. Also das Kapitel können wir zumindest aktuell als positiv bezeichnen, dass es ihm einfach wieder gut geht und er eben jetzt keine bleibenden Schäden von diesem Vorfall hatte. Und was daraus aber entstanden ist, ist halt wirklich ja eine grenzenlose Euphorie. Ich glaube, dass Dänemarks Reise, ja, also alle würden sich ja wünschen, dass sie weitergehen kann. Wo es auf jeden Fall stimmungsvoll wird, ist halt eben schon dieses Halbfinale, weil Rot-Weiß gibt es ja in beiden Fanlagern. Also ich glaube, das wird eine richtig große Party werden. Und ja, bin ich halt mal gespannt, wie Italien, Spanien dann als stimmungsvoll auch rüberkommt. Also das bleibt spannend. So, und jetzt habe ich bei der Quote der Woche ja gesagt, wir gucken auch auf die WM. Denn unsere treuen Zuhörer werden wissen, beim letzten Mal haben wir darüber gestritten, ob man nicht jetzt schon für die WM 2022, also nächstes Jahr, findet ja so November, Dezember dann statt, ob man da nicht schon eine Quote abgeben kann. Und da gibt's, finde ich, wirklich richtig viel Geld, wenn man auf die Top-Mannschaften dieses Turniers setzt. Nimm uns da mal mit.
Ja, also nachdem du drauf bestanden hast, sind wir auf Betano zugegangen, haben sie gebeten, die Quoten für die WM aufzustellen. Und da ist eine Mannschaft auf Platz 1, die ich nicht unbedingt vermutet hätte. Das ist nämlich Brasilien ist Favorit auf die WM momentan. Da gibt's die Quote 6,5 bei Betano. Hättest du drauf getippt, dass Brasilien Favorit ist?
Nee, hätte ich jetzt auch nicht drauf getippt. Aber die üblichen Verdächtigen aus Europa, da kommen ja also Frankreich, jetzt England zum Beispiel oder auch die deutsche Mannschaft, das würde mich ja mal interessieren. Wettet irgendeine Sau derzeit auf einen Weltmeister Deutschland im nächsten Jahr?
Ja, es gibt immer diese Leute, die auf Langzeitwetten setzen und momentan ist die Quote auf Deutschland sehr lukrativ. Die liegt bei 11,0, wenn du auf Betano gehst. Ist übrigens genau die gleiche Quote, die sie für Spanien anbieten, 11,0. Zwei andere Mannschaften schätzt Betano ein bisschen stärker ein. Wenig überraschend ist einer davon Frankreich. Da gibt es die Quote 7,0 und dann gibt es auch noch England, wo sie 9,5 anbieten.
Ja, ich finde das insofern lukrativ, weil nehmen wir jetzt mal die Top 5 Länder, ne? Also Brasilien, Frankreich, England, Spanien und Deutschland. Wenn ich jeweils einen Zehner auf die jetzt setzen würde, in so einer Langzeitwette, würde ich auf jeden Fall mehr Geld rausbekommen. Ich würde 50 einsetzen und selbst wenn der Top-Favorit gewinnt, kriege ich 65 und bei allen anderen wäre es ja noch deutlich mehr. Also da kann man ja fast ein bisschen streuen, weil es sind ja wirklich, finde ich, extrem lukrative Quoten.
Du machst aber die Rechnung ohne Italien.
Ja, okay, wo liegen die denn? Stimmt, die sind bei 15, die kann ich auch noch mit reinpacken. Komm, dann nehme ich 6 mit rein. Dann lasse ich die Belgier raus, die fliegen eh immer weg. Die sind, glaube ich, auf Platz 6. Wenn ich jetzt Brasilien, Frankreich, England, Spanien, Deutschland und Italien nehme. So, dann habe ich 6 Wetten gemacht und kann immer noch nicht mein Geld verlieren. Also zumindest eben kriege ich am Ende, wenn eine der Mannschaften Weltmeister wird, mehr raus. Also haben wir irgendeine Top-Nation vergessen? Nee, eigentlich nicht.
Dann kannst du nur hoffen, dass es keine große Überraschung gibt.
Bei einer EM gibt's oft Überraschungen. Bei einer WM haben sich doch in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer die üblichen Verdächtigen durchgesetzt. Oder kannst du dich an irgendeine große Überraschung? Es war immer entweder Deutschland, Brasilien, Frankreich, Spanien, Italien. So, was anderes und England, das ist aber echt lange her. So, nennen wir doch mal irgendeinen Überraschungsweltmeister der letzten Jahrzehnte.
Nee, bei der WM erst recht nicht, da gebe ich dir recht. Aber wenn du vielleicht auch mit erwähnen solltest, ist Argentinien die letzte Chance für Messi.
Okay.
Da gibt es die Quote 13,0.
Auch ja, aber bei Argentinien, da bin ich so wie du bei England. Also die fliegen immer irgendwann bei der WM raus. Und Lionel Messi wird kein Weltmeister mehr. Das tut mir zwar extrem leid für ihn, aber da wäre ich mir total sicher, dass das nicht hinhaut. Wir können ja mal ganz wild spekulieren. Wenn ich jetzt sage, komm, unsere Dänen, dieses Jahr werden sie Europameister, kriege ich zehnfaches Geld. Wenn ich aber sagen würde, die werden nächstes Jahr Weltmeister, ich setze 10 Euro ein, was kriege ich?
Da kannst du gleich in Rente gehen, Harry, da gibt es die Quote 100.
Also ich würde 1.000 Euro zurückbekommen, wenn ich jetzt 10 Euro auf Dänemark als Weltmeister nächstes Jahr setze.
Mhm, so sieht's aus.
Guck mal, das ist doch wirklich, also da sehe ich schon und höre ich schon, wie der ein oder andere im Portemonnaie kramt und guckt, ob er die 10 Euro jetzt nicht irgendwie anlegen will. Übrigens, all diese Superquoten gibt es eben auch in unseren Shownotes ja verlinkt, sodass ihr dann direkt draufkommt. Und wie gesagt, eine Garantie können wir euch ja nicht geben, aber eine Menge Spaß kann man damit haben, weil gerade bei diesen Langzeitwetten, und ich finde, das lehrt uns dieser Blick darauf, kann man wirklich gut kassieren und hat halt deutlich länger Spaß auch, weil also so eine Wette, die hat eine lange Halbwertszeit und nächstes Jahr kann man dann, weil nächstes Jahr wird das dann nicht mehr ganz so gut sein. Ne? Ich glaube, dass vor Turnierbeginn, je mehr Infos da sind, desto geringer werden dann meistens auch die Quoten.
So ist es, ja. Also, wenn du Lust hast auf eine längerfristige Investition, dann probier mal deine Theorie aus. Ich wäre echt gespannt, wie das ausgeht. Und es ist nicht mehr lange bis zur WM.
Da hast du vollkommen recht. Und wir werden es auch so machen, wenn England Europameister wird, schuldest du mir was. Und zwar will ich einen britischen Whisky, irgendwas musst du mir dann schenken, weil du die Engländer hier über Wochen so schlecht geredet hast. Wir gucken und hören uns vor dem Finale dann wieder. Vielleicht sind sie ja dann schon raus, vielleicht sind sie aber noch mit dabei. Colin, ich hoffe, nächste Woche hast du noch ein letztes Mal Lust auf König Fußball EM Spezial. Zur Champions League sind wir dann ja eh wieder mit am Bord, oder? Du bist dabei.
Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich muss sagen, ich bin leicht traurig, weil es nur noch 3 Spiele gibt. Dieses Turnier hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Meinetwegen könnte man nach dem Finalspiel wieder von vorne anfangen.
Finde ich auch. Also ich bin positiv überrascht von dieser EM. Wenig Zuschauer, irgendwie quer durch Europa, Corona, Deutschland schlecht. Hatte ich auch gedacht, wird mich nicht so richtig rocken, aber es rockt. Und jetzt die Halbfinals rocken auf jeden Fall. Wir wünschen euch Dienstag und Mittwoch viel Spaß und spätestens am Donnerstag hören wir uns dann wieder bei König Fußball. Bleibt gesund und natürlich voller Fußball-Euphorie hier bei König Fußball.